Als ich meinen ersten Oak & Toschen Single Malt verkostete, ja, muss ich wirklich zugeben, habe ich einen echt brutalen Fehler gemacht. Ich habe ihn nämlich an das Ende einer ganzen Tasting-Reihe gestellt. Also das heißt, ich habe verschiedene Whiskys verkostet und am Ende dieser ganzen Whisky-Reihe habe ich den Oak & Toschen gestellt. Also quasi so als Schlusslicht nach alten Cherry Malts und nach rauchigen Islay Whiskys. Das war daher so naiv, ja, da ich mir diesen letzten Malt, also diesen Oak & Toschen, in dem Sinne ja auch hätte sparen können. Also wirklich einen Malt, dessen Aromenprofil auf Nuancen und grazilen, feinen Aromen basiert, den ans Ende eines Tastings zu setzen, ja, das macht ungefähr so viel Sinn wie ein wasserdichter Teebeutel. Wie gesagt, im Gegenteil, möchtest du das Potenzial eines Oak & Toschen Single Malts entdecken und auch seine Aromen bis ins Detail verkosten, sollte wirklich nichts deine Sinne ablenken oder, wie im gerade genannten Fall, nicht überdecken. Ich möchte dir daher heute zeigen, wie es möglich ist, dass dir die Single Malts von Oak & Toschen ein derart graziles und zerbrechliches Genusserlebnis bieten. Also was können dir diese Malts bieten und wie solltest du sie am besten verkosten? Denn ja, verkosten solltest du sie, denn einige aus deren Portfolio haben wirklich ein richtig, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In dieser Episode zeige ich dir daher auf der einen Seite, welche Oak & Toschen Whiskys sich lohnen zu kaufen und auf der anderen, wie diese Single Malts zu ihren Aromen kommen. Und zusätzlich findest du auf alphaspirits.com/whisky unser E-Book Herstellung von Malt Whisky. Darin zeigen wir dir auf dutzenden Seiten, wie Whisky hergestellt wird und wie es zu verschiedenen Aromen kommt. Das E-Book, das kannst du dir auf alphaspirits.com/whisky kostenfrei runterladen. Und den Link dazu, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Und nun viel Vergnügen bei der aktuellen Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Du wirst wenige Single Malt Scotch Whisky Marken finden, die auf einem derart dünnen Boden bauen wie Oak & Toschen. Also bei jeder Verkostung habe ich den Eindruck, dass das alles, aber wirklich alles am Charakter dieser Marke ja quasi zerbrechlich wirkt. Also Bouquet, Textur, Körper. Das wird dir nämlich spätestens dann klar, wenn du dir mal den New Make von Oak & Toschen ansiehst. Der hat zum Beispiel einen dezenten Duft von Rhabarber, von Banane, von Butterkeks und auch von Apfel. Aber alles wirklich nur in Nuancen. Also alles nur so, dass es intensivem Holzeinfluss ja nicht lange etwas entgegensetzen kann. Das Ding ist einfach grazil. Und ja, das ist auch eine Eigenschaft, die sich in dessen Körper unweigerlich und wirklich bemerkbar macht. Also das heißt, nimmst du einen Schluck Oak & Toschen, legt er sich leicht auf deine Zunge. Das heißt, du hast das Gefühl, dass da ist überhaupt kein Gewicht da. Also vom Hausstil ist Oak & Toschen wirklich so der Inbegriff eines Lowland Whiskys. Leicht, filigran und auch dezent. Hast du jetzt mal die Gelegenheit, den New Make der Distillerie zu verkosten, dann solltest du dir wirklich diese Chance nicht entgehen lassen. Denn du riechst dann an einem Destillat, das äußerstes Fingerspitzengefühl bei der Fasslagerung verlangt. Also sofern die Destillerie ihren Hausstil zumindest noch in Nuancen durchschimmern lassen möchte. Klar, die kann jetzt auch in einen Fass legen, ohne Rücksicht auf den Hausstil und du wirst dann einfach nur noch ein Destillat merken, was komplett seine Aromen und seinen Körper und so weiter aus dem Holz bezieht. Aber dann ist er nichts typisch Oak & Toschen mehr, dann wird das ein x-beliebiger Whisky. Denn bereits der New Make, der liefert dir ja, wie schon eben angedeutet, eine Handvoll Aromen. Also Rhabarber, Banane, Butterkeks und auch Apfel. Gut, vorausgesetzt, die Destillerie übertreibt es nicht mit der additiven Reifung. Um zu verstehen, wie jetzt Oak & Toschen einen solchen Hausstil ins Glas bringt und was du da bei der Verkostung beachten solltest, lass uns hierfür mal kurz ein paar interessante Infos über deren Whiskyproduktion anschauen. Beginnen wir ja mal ganz am Anfang, bei den Grundlagen, also beim Getreide. Gut, wobei, wenn wir beim Getreide beginnen, ist es zwar so der Startschuss einer jeden Whiskyproduktion, aber wenn wir ehrlich sind, macht da Oak & Toschen kein großes Aufhebens drum. Also gut, Oak & Toschen macht es da genauso wie die meisten anderen Brennereien der Malt Scotch Whisky Industrie. Hier setzt nämlich Oak & Toschen auf Nachschub aus der Großmelzerei Simpsons. Also es ist ein Unternehmen, eine Großmelzerei, bei der auch zahlreiche andere Malt Whisky Brennereien ihr Malz beziehen. Ja, unter anderem auch Oak & Toschen. Wie gesagt, das ist ein gängiger Lieferant der Industrie, bei dem auch zahlreiche andere Maltdestillerien ihren Rohstoff bestellen. Und im Fall von Okentoshan kommt hier Malz ins Haus, das ja keinerlei Konzentration von Phenolderivaten besitzt. Also folglich hat ein Okentoshan auch keine Raucharomen. Also Phenolderivate sind nämlich die Stoffe, die für rauchige Aromen verantwortlich sind. Solltest du mal das Gefühl haben, dass du hier und da bei einem Okentoshan Raucharomen entdeckst, dann stammen die aus dem Fass. Allerdings muss man natürlich fairerweise dazu sagen, wenn du diese Raucharomen entdecken solltest bei dem einen oder anderen Whisky, ist der bei Okentoshan oder sind diese Aromen bei Okentoshan wirklich nur in sehr schwachen Nuancen vorhanden. Eben weil das Fass, wenn es Raucharomen abgibt, aufgrund des Abbaus des Holzmoleküls Lignin, ist diese Intensität weit, also wirklich weit, weit, weit davon entfernt, so intensiv zu sein wie das Raucharoma, das von getorftem Getreide stammt. Und wenn jetzt Okentoshan dieses Malz bekommt von Simpsons, dann wird das Malz zunächst erstmal eingemeischt. Ja, und erhält dann die Fermentation. Also zuerst Wasser dazu, dann kommt Hefe dazu. Und ja, Standardprozess, den du eigentlich so gut wie überall in der Whisky-Szene findest. Während sich jetzt aber das Gros der ganzen Maltdestillerien auf eine konkrete Dauer festlegt, variiert hier Okentoshan seine Gärungszeit. Gut, es gibt zwar natürlich auch andere Brennereien, die jetzt ihre Gärungszeit, Fermentationszeit variieren, also die jetzt zum Beispiel werktags eine Zeit fahren und am Wochenende eine längere Zeit. Aber das Auffällige bei Okentoshan ist, die knallen hier gleich mal voll in die Extreme rein. Das heißt, Okentoshan bedient sich bei der Fermentationszeit wirklich am unteren Ende der Skala und fast ja am Maximum der Skala. Zum einen lassen sie den einen Hefezellen 50 Stunden Zeit und den anderen Zellen 120 Stunden. Die Konsequenz ist einfach, dass bei 50 Stunden ganz, ganz andere Aromen entstehen als bei 120 Stunden. Und der Stil von Okentoshan, noch vor der Destillation, ergibt sich einfach dann daraus, dass sie diese Produkte der Fermentation, 50 und 120 Stunden, dann miteinander vermischen. Und hinzu kommt, dass die Destillerie auf eine klare Maische setzt. Also die Maische wird klar, so filtriert, bis sie klar ist, bevor sie vergoren wird. Als Faustregel kannst du dir dann merken, eine klare Maische, also je klarer die Maische, desto mehr Estermoleküle entstehen dann während der Fermentation. Also kurz, je stärker filtriert wird, desto mehr Estermoleküle. Die sorgt unter anderem, wie gesagt, für eine erhöhte Bildung an Estermolekülen und folglich dann für mehr Aromen während der Fermentation, also vor allen Dingen fruchtige Aromen. Und das Interessante, dass für Okentoshan individuelle, folgt allerdings erst nach diesem Schritt. Und wenn du bis jetzt dachtest, dass Okentoshan hier wirklich so eine spezielle Schiene fährt mit den fruchtigen Estermolekülen, mit der Fermentationszeit 50, 120 Stunden, ja, dann wart mal auf den nächsten Schritt. Und zwar die Destillation. Scotch Malt Whisky Destillerien brennen ihre fermentierte Maische nämlich normalerweise zweimal. Also das ist so der Standard in der Industrie. Ja, so Standard, dass du es wirklich auch in zahlreichen Blogs, Foren und auch Büchern findest. Das ist wirklich so in der Scotch Malt Whisky Szene. Zweimal Destillation ist Standard. Okentoshan ist allerdings der bekannteste Vertreter, der quasi aus dieser Regel ausbricht. Denn deren Dreifachdestillation ist derart markant, dass deren Hausstil quasi eine Art Vorreiter des Lowland-Whisky-Stils ist. Also weich, filigran und mit dezenten Aromen. Und mit dieser Dreifachdestillation sorgt Okentoshan dafür, dass deren Mittelteil äußerst schmal wird. Also sie trennen also im großen Stil Vor- und Nachlauf ab. Und die Ausbeute, die sie dadurch erhalten, die ist folglich relativ gering. Bereits bei 82 Volumenprozent beginnen sie nämlich in Newmake zu sammeln und enden dann bei 80 Volumenprozent. Also wirklich lange, lange bevor das Gros anderer Scotch-Destillerien ihren Newmake aufsammelt. Und der hohe Alkoholgehalt ist dabei nämlich ein Indikator, dass zudem vergleichsweise wenige andere Stoffe im Destillat enthalten sind. Vielleicht kannst du dir jetzt denken, was die Konsequenz daraus ist. Okentoshan macht nämlich dadurch einen großen Bogen um spritzige Noten wie Methanol oder Acetaldehyd. Also die lassen auf diese Weise aber auch, muss man sagen, aromatische Verbindungen wie Fruchtester in beträchtlicher Menge zurück. Das heißt, wir haben ja gerade angesprochen, sie produzieren durch die filtrierte Maische und durch die verschiedenen Fermentationszeiten sehr viele Fruchtester. Und irgendwie so das Paradoxon ist, dass sie die Destillation so ausrichten, dass sie viele davon verlieren. Ich vermute jetzt mal, hundertprozentig weiß ich nicht, aber ich vermute es jetzt einfach mal so, dass Okintoshan im Vorfeld sehr, sehr viele Fruchtester produziert, weil sie eben diesen weichen Stil haben wollen durch die Destillation. Aber aufgrund dieses Brennen auf hohem Alkoholgehalt gehen ihnen halt auch sehr, sehr viele Fruchtester und andere Aromastoffe verloren. Ich vermute jetzt, dass sie einfach dadurch im Vorfeld sehr, sehr viel davon produzieren, dass trotzdem noch ein kleiner Teil mitkommt ins Destillat, also in New Make. Wenn sie jetzt wahrscheinlich weniger Fruchtester in der Maische hätten, würden bei diesem Destillationsweg wahrscheinlich am Ende im New Make kaum mehr wirklich fruchtige Aromen landen. Und dieses Aromenprofil nämlich, was sie dann bekommen, und gepaart mit seinem leichten Körper und seiner filigranen Textur, ja, das macht den Whisky-Stil von Okintoshan wirklich so zum Klischee eines Lowland-Whiskys. Bevor der New Make nämlich schließlich ins Fass kommt, ja, da hält es Okintoshan dann wie die Mehrheit der Malt Whisky Destillerien. Also die verdünnen ihren Feinbrand auf 63,5 Volumenprozent Alkohol. Ja, das ist so der Optimalgehalt, also der liegt so zwischen 62,5 Volumenprozent und eben 63,5 Volumenprozent. Also in dem Bereich arbeiten die meisten Destillerien, wenn sie ihren New Make in Fässer füllen. Hier hat man einfach herausgefunden, hat man einfach das optimale Verhältnis von Wasser zu Alkohol, bei dem das Maximum an Aromen aus dem Fass gezogen werden kann. In den USA, also bei der Bourbon-Herstellung zum Beispiel, da sind 62,5 Volumenprozent fix, gesetzlich festgelegt. Der muss mit diesem Alkoholgehalt ins Fass. In Schottland ist es nicht festgelegt, auch nicht bei Malt Whiskys. Man hält sich einfach aus Erfahrungsgründen dran. Aber aufgrund dessen, dass es halt in Schottland nicht gesetzlich festgelegt ist, gibt es natürlich auch Brennereien, die hier nach oben hin, teilweise auch nach unten, aber wenn in erster Linie nach oben, von diesem Standard abweichen, weil sie sagen, dadurch bekommen wir halt mit unserem Whisky einen bestimmten Stil. Zum Beispiel Bruichladdich hält sich jetzt nicht an diesen Standardwert, sondern füllt mit deutlich mehr Alkohol ins Fass. Also wie gesagt, aufgrund des grazilen Charakters von Okintoshans New Make besteht bei der Fasslagerung schnell die Gefahr, dass der Hausstil vom Holz völlig niedergebügelt wird. Also wir haben hier, musst du bedenken, wir haben hier keinen McAllen oder Mortlach, die dem Fass über wirklich viele Jahre was entgegensetzen können, weil sie schon von Haus aus einen sehr, sehr schweren New Make haben. Also diese New Makes, wie gesagt, von McAllen und Mortlach, die erkennst du, den Stil von diesen New Makes, von diesen Destillerien, die erkennst du noch wirklich nach Jahren intensiven Fasskontakt. Bei Okintoshan ist das nicht so. Da kann es schon in jungen Jahren dazu kommen, dass man vom Brennereistil nichts mehr mitbekommt, weil die Aromen des Fasses alles platt gemacht haben. Deswegen sind jetzt zum Beispiel auch Abfüllungen wie der Okintoshan Virgin Oak so interessant. Hier kommt nämlich ein Okintoshan New Make in ein völlig neues, ausgebranntes Fass. Das heißt, in dem Moment, in dem der Feinbrand ins Fass fließt, gibt das Fass 100%, also knallt so richtig voll rein, denn davor war ja noch kein Inhalt in dem Fass. Also das Holz haut hier wirklich alles raus, was geht. Und hier nämlich die Balance zu finden zwischen Überholzung und komplex genug, ist wirklich ein Balanceakt. Also einen guten Okintoshan Whisky herzustellen mit diesem Parameter, mit diesen Voraussetzungen und dann natürlich zwangsläufig Holzkontakt, das ist wirklich, ich würde schon fast sagen, eine Kunst. Um jetzt einen Okintoshan Whisky zu verkosten, brauchst du aber nicht viel. Das heißt, diese Single Malts, die verlangen von dir hinsichtlich Temperatureinstellungen nicht sonderlich viel. Nimm sie einfach aus dem Schrank, lass sie bei Zimmertemperatur einige Minuten im Glas stehen und gut ist. Denn dadurch ergibt sich dann häufig eine Temperatur der Flüssigkeit von ca. 19 Grad Celsius und das ist optimal für Okintoshan. Also diese Malts, die sind weder schwer, brauchen also keine hohe Temperatur, noch sind sie allzu scharf oder ölig, was für eine niedrige Temperatur spricht. Im normal temperierten Zimmer funktioniert ein Okintoshan wirklich am besten. Also die Gratwanderung da zwischen Aromenvielfalt und grazilem Körper, die Destillerie bei ihrem Whisky erreicht, macht dir da, wie gesagt, die Genussvorbereitung denkbar einfach. Also entkorken, eingießen, genießen. Wie die meisten anderen Malts passen aber Okintoshan Malts auch sehr gut zu anderen Zutaten bzw. Gerichten. Das heißt, du kannst sie natürlich auf der einen Seite pur genießen, was schon einen Heidenspaß macht. Du kannst sie aber auch mit anderen Zutaten oder auch Gerichten kombinieren. Dadurch bekommst du natürlich nicht die ganzen Feinheiten eines Okintoshans mit, aber du bekommst teilweise wirklich tolle, Genussmomente und auch Erfahrungen, weil du deinen Whisky jetzt plötzlich in einem Kontext trinkst. Nicht alleine, pur, solo, sondern im Kontext von verschiedenen Speisen und erweiterst praktisch dadurch das Geschmacks- und Aromenspektrum dieses Malts. Also wie gesagt, sie machen nicht nur eine gute Figur, wenn du sie pur verkostest, sondern auch in Kombination mit anderem. Und ja, manche Malts davon, die eignen sich als Aperitif, manche von anderen Marken als Digestiv. Ja, und ich muss wirklich so sagen, Whiskys von Oakentoschen hingegen, die funktionieren dann am besten, wenn du sie als Begleitung servierst. Also vor allem dann, wenn die Speise aus vielen leichten Aromen besteht. Also klar, du brauchst jetzt da keine Sauce Hollandaise oder kein Bœuf Bourguignon auf den Tisch stellen. Da kriegst du von einem Oakentoschen vielleicht gerade mal den Alkohol mit, aber diese herzhaften Gerichte, die bügeln einen Oakentoschen völlig nieder. Von daher, das bringt nicht viel. Also die Speise sollte wirklich leichte Aromen besitzen. Serviere vielmehr ein Single Malt von Oakentoschen zu Lauch oder Avocado, zu Rhabarber oder zu Oliven. Und hervorragend funktioniert dies, wenn du bei der Auswahl der Zutaten die Aromen des Hausstils von Oakentoschen aufgreifst. Also aufgrund ihres leichten Aromen- und Geschmacksprofils hast du nämlich mit den Tropfen der Destillerie daher auch bei Früchten wirklich gutes Spiel. Also nimmst du Äpfel oder Kiwis, da bekommst du hier nicht nur ein paar neue Aromen, ja, sondern quasi eine Erweiterung des Whiskys. Also wie gesagt, wir hatten ja bei Gemüse und so weiter, hatten wir schon Rhabarber angesprochen oder Oliven auch. Was aber sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel Tomaten, Sherry-Essig, Lauch, Avocado, Toast auch oder Ciabatta. Funktioniert auch super in Begleitung von einem Oakentoschen. Und bei Kräuter oder Gewürzen oder auch Tees funktioniert zum Beispiel Sencha-Tee gut, Mandeln gut oder auch zum Beispiel Arabica-Kaffee, Sesam. Und klar, Früchte hat man schon angesprochen, Apfel, Banane, Wassermelone, Kiwi, Blaubeeren, Maracuja und auch Kirsche. Das sind alles Aromen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem Oakentoschen auftreten, aber ja, deren nah verwandte Aromen in einem Oakentoschen auftreten. Und deswegen funktioniert das halt auch so genial, weil das dann so eine Erweiterung dieses Whiskys ist. Du greifst nicht einfach nur die Aromen dieses Whiskys auf, sondern erweiterst ihn um neue. Und ja, weil wir auch gerade bei Gerichten sind, funktioniert es natürlich auch mit verschiedenen Fleisch- oder Fischgerichten. Zum Beispiel Ente, Krabbe oder Rind funktioniert da zum Beispiel super. Gut, bleiben wir jetzt mal bei der Purverkostung. Da muss ich zugeben, im Hinblick auf Vintage-Abfüllungen oder Single-Cask-Qualitäten ist Oakentoschen ja eigentlich Brachland. Und ja, finde ich jetzt schon irgendwie schade, denn dadurch entgeht ja auch wirklich so ein Einblick in die unverfälschte Seite dieser Destillerie. Gut, aber man muss fairerweise sagen, auf der anderen Seite schüttet uns das Unternehmen unter dem Dachkonzern Beam Suntory jetzt aber auch nicht mit zahlreichen No-Age-Statement-Whiskys zu, die zwar teuer, aber qualitativ minderwertig sind. Also das ist bei Oakentoschen, habe ich das Gefühl, nicht der Fall. In den vergangenen Jahren erschienen wirklich nur wenige Malts von Oakentoschen, die kein Alter trugen. Und bei den meisten davon, muss ich sagen, selbst die lassen sich, ja, zumindest mit Blick auf den zum Beispiel Oakentoschen Bartenders Malt oder den Oakentoschen Threewood, die lassen sich durchaus sehen. Also den Oakentoschen Bartenders Malt, den habe ich, ich muss jetzt überlegen, das ist schon einige Zeit her, dass ich ihn verkostet habe, aber ich muss echt sagen, als ich den damals verkostet habe, bin ich schon definitiv skeptisch ran und mir gedacht, Oakentoschen macht jetzt auch einen neuen No-Age-Statement, super, springt ja auch auf den Zug auf. Aber muss dann echt sagen, war wirklich positiv von diesem Malt überrascht. Der hat 47 Volumenprozent und der war wirklich ausgeglichen, der war aromatisch, wirklich harmonisch, komplex und hat so viel spannende Aromen gehabt. Da habe ich mir echt gedacht, toll, dass sie diesen Malt auf den Markt gebracht haben, weil das so ein, auch bei mir, und da muss ich wirklich mich an die eigene Nase fassen, das hat bei mir auch so, mir so gezeigt, ich bin mit Vorurteilen an den Malt ran und der hat mir wirklich so gezeigt, gut, wirklich nicht jedes No-Age-Statement ist schlecht. Also nicht jeder Whisky braucht ein Alter. Klar, also grundsätzlich finde ich es toll, finde ich es teilweise auch wichtig, wenn ein Single Malt ein Alter besitzt, aber der Oakentoschen Bartenders Malt hat mir wirklich gezeigt, es gibt auch bei den alterslosen Whiskys wirklich tolle Tropfen. Und dann den Threewood von Oakentoschen hatte ich schon erwähnt, der reifte zum Beispiel 10 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern, anschließend 2 Jahre hatte er eine Lagerung in Oloroso-Sherry-Fässern und abschließend nochmal 6 Monate zur Nachreife von Petro-Jiménez-Fässern. Also der ist jetzt augenscheinlich, klar, du kannst die ganzen Altersangaben nachlesen. Ist es in erster Linie No-Age-Statement, aber Oakentoshen schlüsselt dann schon auf, in welchen Fässern er wie viele Jahre reifte. Und ansonsten, abgesehen von denen, besteht das Kernportfolio von Oakentoshen in erster Linie aus Whiskys mit Altersangaben. Also der 12-Jährige, der 18-Jährige oder 21-Jährige. Also wirklich tolle Malts, die eine Kombination sind aus Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern. So, gut, soweit ich weiß, der 18-Jährige nicht, der stammt nur aus Ex-Bourbon-Fässern. Aber insgesamt wirklich ja, ein tolles Kernportfolio. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode einige interessante Fakten über die Malts der Oakentoshen Distillery liefern. Falls du jetzt noch mehr Details über die Herstellung von Malt Whisky erfahren möchtest, habe ich dir, wie zu Beginn der Episode schon gesagt, unter iforspirits.com/whisky ein E-Book über die Herstellung von Malt Whisky bereitgestellt. Das kannst du dir dort ganz einfach kostenfrei downloaden. Und den Link dazu, den packe ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode. Solltest du irgendwelche Fragen haben, egal ob es zu dieser Episode ist oder zu Whisky im Allgemeinen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an philipp@iforspirits.com. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.